Ich wäre das mal eine ganz gute Übung. Adrian hat einen
Oh
One-Night-Stand.
mein Gott.
It can be sexy. To do.
Darf nicht in Dresden stattfinden. Es
Why?
muss eine Stadt sein, in der mich keiner kennt.
Ey, jetzt
Wo
kommen
ich
wir.
Susi sein
Ja, aber dann.
darf.
Nee, 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 nee. Dann rutschen wir wieder in den Charme. Es gibt nichts Schambehaftetes daran, das zu tun, worauf du Lust hast und wonach dir ist.
To-Do-Liste, Punkt Nummer 1, nächste Woche. Hab einen One-Night-Stand.
So, das war's dann auch mit der Folge, weil wir tindern jetzt. Wir bammeln
Genau,
jetzt. Nein,
Bumble.
nein, nein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten. Habe ich das wirklich gesagt? Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Wilma Adrienne Kolessar. Ich befinde mich im wunderschönen Hamburg. Man mag es kaum glauben, die Sonne scheint. Und an meiner Seite sitzt heute Fabian Hart. Und Fabian ist Autor und Journalist. Und er ist genau wie ich ein Content Creator. Und ich liebe ihn. Fabian, ich mag dich so sehr. Hallo.
Hi.
Warum bist du hier?
Weil ich hier wohne und wir sitzen bei mir zu Hause.
Die letzten 4 Tage schon.
Wirklich, ja. Nein, aber warum bin ich hier bei dir im Podcast, ne?
Ja.
Weil du mich gefragt hast und ich habe mich sehr gefreut. Und ich glaube, weil wir in der letzten Zeit aus Gründen immer wieder über Beziehungsweisen gesprochen haben, über Beziehungsführung, über Dating, über Anforderungen, Erwartungen, Enttäuschungen, all die Dinge, über die eigentlich alle sprechen.
Alle.
Alle.
Es ist so, es
Alle.
beschäftigt jeden.
Jede, jeden,
Jede,
alle,
alle.
allen. Geht so. Und ich schreibe ja sehr viel über Geschlechterrollen, über Männlichkeit, über Männlichkeiten, über Geschlechterungerechtigkeit. Und da haben wir aus der Perspektive, glaube ich, auch echt viel beleuchtet. Unterschiedliche Perspektiven, du Frau, ich Mann, du straight, ich gay. Wir haben sehr viele Dinge gemeinsam, finde ich. Wir sind ungefähr gleich alt. Ich bin ein bisschen älter.
Wir sehen gleich aus. Nein.
Wir könnten aber.
Geschwister sein? Könnten wir
Wir
das?
könnten Brüder sein.
Brüder?
Brüder.
Oder Brüde? Brüder.
Ja, nein, nee, ich finde, wir sind Seelenverwandte.
Sind wir? Und wo
Ja.
haben wir uns kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt vor einigen Wochen in Vorarlberg, als wir gemeinsam an einem Offline-Retreat teilgenommen haben. Wir waren eine ganze Woche zusammen. Offline mit noch 18, 19 anderen Teilnehmenden und haben unsere iPhones abgegeben. Wir haben keinen Laptop benutzt. Wir haben kein TV geglotzt. Wir haben eigentlich eine Woche ohne Bildschirme verbracht. Und es hat natürlich mit uns wahnsinnig viel gemacht. Wir haben uns kennengelernt auf eine Art und Weise, wie man heute ja gar niemanden mehr kennenlernt, weil einer checkt immer das iPhone und so. So haben wir uns kennengelernt.
Ja, wir sind wahnsinnig gute Detektive am Telefon und das konnten wir nicht. Ich wusste nicht, wer du bist.
Ich wusste auch nicht, wer du bist.
Ja,
Ja.
aber du warst nett. Sagt man nett oder ist das immer noch der kleine Bruder, die kleine Schwester
Ja,
von?
ja, ja. Aber ist okay.
Okay,
Okay.
also ihr wisst ja, mich begleitet das Thema Online-Dating jetzt schon eine ganze Weile. Ich bin schon seit einer sehr, nein, ich weiß nicht, ist seit März, ist das eine lange Zeit, Fabian? Was ist eine lange Zeit, getrennt zu sein? März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Es sind jetzt 8 Monate und ich bin ungefähr seit 6, 8 Wochen im Online-Dating.
Ich finde das nicht lange.
Nein?
Nein. Also, ich glaube, dir kommt das sehr lange vor. Und das ist
Unglaublich.
auch, ja, und das ist auch voll okay. Du warst ja, wie ich, eigentlich auch immer in Beziehungen.
Immer.
Ich auch.
Ich
Ich bin
liebe
aber,
es.
ich bin seit 3 Jahren Single. 3 Jahre, seit 2020.
Dreimal ein Weihnachten, Single.
Und ich habe in den 3 Jahren aber ganz viele andere Dinge erkannt und ich habe eine unglaublich gute Beziehung dazu gewonnen. Und das ist die Beziehung zu mir selbst. Ich habe vor 3 Jahren mit einer Therapie angefangen. Nicht, weil ich irgendwie dachte, oh mein Gott, ich bekomme mein Leben nicht mehr hin oder weil ich dachte, da gibt es eine Diagnose, an der ich irgendwie zwangsläufig etwas tun muss oder mit der ich etwas tun muss. Nein, ich habe einfach gemerkt, es gibt Baustellen in meinem Leben, die immer wieder aufgerissen werden müssen, die immer wieder plötzlich da sind. Und ich bin jetzt 40 Jahre alt und das ist eine ganz schön lange Zeit, in der ich so oftmals auch immer wieder am gleichen Punkt war in Beziehungen, nicht nur in Partnerschaften, sondern generell in Beziehungen, dass ich immer wieder ähnlich mich verhalten habe, ne? Und bei mir war es sehr oft dieses Gefühl von, jemand verhält sich nicht okay oder meinen Erwartungen von okay entsprechend. Und was mache ich dann? Dann baue ich eine Mauer auf, dann ziehe ich mich zurück, dann bin ich einfach raus. So, ich komme so in so Vermeidungsstrategien und denke, naja, dann soll es nicht sein. Dann ist es nicht richtig. Und das schafft natürlich eine richtig große Distanz immer wieder. Ja. Und so habe ich einfach gemerkt, ha, an diesen Punkten lande ich zwangsläufig immer wieder und es liegt nicht an meinen Partnern, sondern nach dem vierten, fünften Mal, nachdem mir das passiert ist, muss ich irgendwann mal begreifen, das Problem bin ich. Und das war für mich die ausschlaggebende Geschichte. Dann kam Covid, dann kam Corona. Ich habe bis 2020 in New York gewohnt. Ich bin zurück nach Deutschland und dachte mir, jetzt ist eine richtig gute Zeit. Du bist in Isolation, du hast nicht viele Sozialkontakte. Den Kontakt, den du jetzt pflegen musst, ist der Kontakt zu dir. Und das habe ich gemacht.
Fabian, das klingt super easy, es klingt super einfach. Ich meine, man sagt ja auch immer, du kannst keine neue Beziehung eingehen, eine neue Liebe eingehen, wenn du dich nicht selbst liebst. Aber das ist verdammt einfach gesagt. Und irgendwie lieben wir uns ja nicht ständig immer selbst.
Und das ist auch voll okay. Ich wache nicht jeden Morgen auf und denke mir, hallo meine große Liebe, na, heute ist ja wieder alles mega. Nie. Es gibt auch Phasen, wo ich in den Spiegel gucke oder nicht in den Spiegel gucke, sondern irgendeinen Gedanken habe oder irgendwas mache und ich kann mich in dem Moment kaum ausstehen. So, oh, komm, also warum oder so.
Yeah.
Ist auch in Ordnung. Also diese Idee von Selbstliebe ist irgendwie pervertiert in den letzten Jahren, weil wir alle zu viele Hashtags gefressen haben, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ich glaube, die Erwartungshaltung an uns selbst, dass wir jede Minute unseres Tages voller Selbstliebe platzen, fast schon, ist so unrealistisch. Es ist auch okay, sich mal selbst nur in Ordnung zu finden oder auch mal nicht über sich selbst nachzudenken. Es ist voll okay, sich einfach mal in Ruhe zu lassen. Und das musste ich auch lernen. Ich muss nicht alle 2 Minuten darüber nachdenken, ob die Version, die ich gerade bin, mega gut ist oder mega gesund und mega einsichtig und mega was auch immer. Lasst euch einfach ein bisschen mehr in Ruhe. Das hilft manchmal auch.
Du, Fabi, das kann ich super. Ich muss sagen, ich mag mich. Ich habe verdammt viel Gutes von meinen Eltern mitbekommen. Ich würde sagen, ich habe ein wahnsinnig tolles Wertesystem. Aber ich glaube, wenn es jetzt um das Thema Beziehungen geht, erwarte ich vielleicht, wie du vor 3 Jahren, irgendwie immer zu viel vom anderen und zu wenig von mir selbst. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich ja nun 8 Monate getrennt, mache so 6, 8 Wochen Online-Dating. Bevor ich ins Offline-Dorf gegangen bin, war ich ja noch auf Tinder unterwegs. Ich habe es dann, ich glaube, 1 Woche nach dem Online-Dorf gelöscht, weil ich mit dem Wertesystem, was mir da gespiegelt wurde, einfach nicht konform bin. Ich bin das nicht und ich möchte das nicht. Und immer wieder hat die kleine Adrienne, das Kind Adrienne, dort irgendeine Ablehnung gelesen. Ich komme darauf halt einfach nicht klar. Und was hat sich jetzt aber für dich verändert in diesen 3 Jahren, dass du jetzt, vielleicht in deinem Bereich besser mit Dating umgehst? Dass es bei dir besser läuft?
Okay, also das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt besser im Dating bin. Ich bin nur besser im Dating mit mir selbst.
Ja.
Also ich glaube, ich verstehe mich jetzt viel besser. Ich weiß, warum ich in bestimmten Situationen so oder so reagiere, ja. Und was du gerade angesprochen hast, dass du so ins Kind verfällst, ja, das ist ja für viele immer wieder Thema. Die Enttäuschungen, vielleicht auch Traumata, die man erlebt als Kind, die prägen einen ja erstmal unbewusst über sehr, 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 sehr viele Jahre. Und dann kommen die so stückchenweise hoch, wann immer wir daran erinnert werden durch ja, bestimmte Verhalten oder vielleicht sogar bestimmte Sätze oder was auch immer. Mhm. Und ich habe erstmal verstanden, als ich diese Therapie begonnen habe, dass viele Dinge, die mir in meiner Kindheit passiert sind, nicht okay waren, dass zwar unter jedem Dach ein Ach ist und jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat vielleicht auch ein Paket auf den Schultern, aber da gibt es unterschiedliche Formen von, sag ich mal, Päckchen. So, ja. Mal ist es ein kleines, mal ist es ein großes, aber uns allen passieren Dinge, die uns prägen und das haben wir irgendwie alle gemeinsam, aber es gibt unterschiedliche Zustände, Größen, Intensitäten, aber eben auch Verhalten, wie wir damit umgehen. Und ich wollte mit meinen Päckchen gut und besser umgehen und mir auch darüber im Klaren sein, was da passiert ist. Und in meiner Kindheit, meine Mama ist sehr, sehr früh gestorben. Dann hatte ich im Endeffekt eine zweite Mama, eine Tante, die die Mutterrolle übernommen hat. Die ist auch sehr früh gestorben. Und diese Idee von verlassen werden und auch die Vergänglichkeit nicht nur sehen, sondern auch vermuten und das Ende auch suchen in Beziehungen, beispielsweise im übertragenen Sinne. Das war einfach immer ein Thema. Das habe ich verstanden, warum ich bestimmte Dinge mache. Und ich kann jetzt auch darauf anders reagieren, weil ich dann merke, wenn ich in so einer Rolle bin und wenn ich wieder eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie nutze oder so. Also früher war als Kind dieses, okay, mich aus einer Situation rausmanövrieren, mich ablenken, Abstand gewinnen etc., das hat mir damals geholfen. Heute aber hilft mir das nicht mehr. Ich kann nicht, wann immer ich denke, da geht was zu Ende oder ich glaube nicht mehr daran oder ich glaube nicht an meine eigene Liebenswürdigkeit oder sowas. Ich kann nicht immer so ein Ende suchen oder herbeiführen oder so lange an irgendwas rumkrabbeln, bis jemand sagt, okay, come on, es nervt jetzt wirklich, es reicht. Genau, also das ist der Punkt. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt 1000-mal besser bin im Dating, aber ich habe zum ersten Mal 3 Jahre lang nur mit mir verbracht und die Beziehung zu mir selbst ist so stabil und ich kann, und das habe ich mir bewiesen zwangsläufig, aufgrund auch von Corona in den ersten beiden Jahren, ich kann einfach mit mir jetzt mehr anfangen und auch mit mir alleine viel anfangen. Ich liebe es zum Beispiel, alleine zu sein. Ich komme mir nicht einsam vor, wenn ich alleine bin. Mhm. Und ich weiß auch, dass mein Glück nicht darin liegen kann, mich zu verpartnern und eine bessere Hälfte zu haben. Danach suche ich nicht. Ich suche keine bessere Hälfte. Ich bin allein ganz. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass 8 Monate jetzt keine lange Zeit Single-Zeit ist. Keine lange Single-Zeit ist. Aber wenn dir das so vorkommt, klar, dann ist das dein subjektives Empfinden und das ist ja auch völlig okay. Ich lasse mich auch gerade wieder so auf Dating-Apps ein und auf alles, was sich so ergeben kann. Ich suche nach nichts, aber ich verschließe mich auch vor nichts. Aber ich teile mit dir schon die Idee von, wie das da so abgeht und was da so für Werte in Anführungsstrichen gelebt werden, also dieses eher unverbindliche, das nervt mich auch auf jeden Fall immer wieder.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben. An jedem ersten Donnerstag im Monat.
Es ist für mich ein Riesenthema und ich stimme dir komplett zu. Ein Partner würde mein Leben jetzt nicht anders komplettieren. Oder jetzt bin ich halt eben nur halb und dann bin ich halt voll oder 100%. Aber ich bin halt tatsächlich ein Mensch, und das darf man auch sagen. Ich finde, es ist irgendwie falsch, immer wieder so zu tun wie, ach, eigentlich suche ich gar nichts Festes. Ich möchte eigentlich nur so ein bisschen leben und ein bisschen Spaß haben. Und ich suche tatsächlich, ich liebe diese Zweisamkeit. Ich liebe dieses Teilen von schönen Momenten. Und ich liebe mein Leben, wie es jetzt ist, extrem. Ich habe ein wahnsinnig tolles soziales Umfeld. Ich meine, dich jetzt hier in Hamburg zu besuchen, ist für mich komplett außerhalb jeglicher Komfortzone, weil es ist für mich komplett neu, bei einem Menschen, den ich irgendwie gefühlt vor 2 Monaten kennengelernt habe, jetzt in einem Zimmer zu schlafen. Das ist mir unangenehm. Ich denke mir immer so, das kann ich nicht. Wir teilen jetzt hier eine Toilette, wir teilen jetzt hier irgendwie unsere Routinen. Will der das denn? Aber ich habe diese 4 Tage wirklich geliebt und ich würde von diesem Leben nicht insofern Abstand nehmen. Also kennst du diese Beziehungen, und die habe ich auch in meiner Jugend so gelebt, man war dann nur noch 2. Weißt du, man hat dann komplett alle Freunde, alle Bekannten irgendwie gefühlt so vergessen. Das will ich nicht. Aber ich würde mir hier und da und manchmal jetzt tatsächlich jemanden wünschen, der mich auch mal in den Arm nimmt, wo man irgendwie mal gemeinsam einen Spaziergang macht. Und ich finde, es ist nicht verkehrt, das zu kommunizieren, dass man das eigentlich liebt. Ich bin nicht die Coole, die 99,9% der Zeit auf Reisen ist und die, weißt du, ich bin halt auch ein Mensch, ich mag das. Und man hat aber das Gefühl, auf diesen Dating-Plattformen ist halt genau das im Trend. Ich weiß nicht, was ich suche. Keine Ahnung. Also das Witzige an der Sache ist, es ist bei meinen ganzen Matches, ich bin ja auf Bumble und Tinder unterwegs gewesen, es kam, glaube ich, zu einem, man darf ja noch nicht mal Date sagen, Fabian, man darf ja nicht Date sagen, es war einfach ein Treffen.
Ein Treffen.
Ein Spaziergang. Weil alles andere wäre ja schon zu verbindlich. Und es ist zu mehr, es ist nie gekommen. Einfach, weil die Gegenseite in meinen Augen nie ehrlich und aufrichtig war. Ich hatte zum Beispiel einen, das erzähle ich jetzt noch, der kam aus Leipzig. Ich fand den irgendwie super interessant. Der hatte irgendwie, wir hatten einen ganz coolen, cuten Vibe beim Schreiben. Und bei dem war ich auch ganz am Anfang super unverbindlich und habe irgendwie halt auch nur geantwortet, wie ich Bock hatte, weil natürlich hatte ich andere Matches und natürlich habe ich auch mit anderen geschrieben. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, den finde ich irgendwie eigentlich viel, viel spannender als alle anderen, die halt eben irgendwie kaum was preisgeben, kaum was fragen, die gar keinen Bock auf Kennenlernen haben. Und dann sagt er eines Tages, und es hat mich echt total getroffen, also der wird es bestimmt auch hören, ciao Susi, so nenne ich mich ja, ich lösche mich jetzt hier von Bumble. Und das Lustige ist, ich habe eine E-Mail-Adresse von ihm gehabt, die er mir irgendwann vorher im Chat so aus Spaß mitgeteilt hat, weil ich war ja auch mal unverbindlich. Und da hat er geschrieben, du, falls du irgendwann mal heiratest, kannst du mich ja hier gerne einladen, das ist meine E-Mail-Adresse. Und ich habe dann, nachdem der sich gelöscht hat, ich habe einen totalen Stich gespürt. Ich habe so gedacht, lehnt er mich jetzt ab? Was hat er jetzt gemacht? Und habe dann eine E-Mail geschrieben, so wieder ganz witzig und unverbindlich.
Wow.
Ja.
Und dann kam was zurück?
Ja, es kam auch was zurück und das war auch irgendwie wieder super plausibel und cute. Okay, ich sag's euch, der hat dann gemeint, ja, und bei Bumble, ich kam damit irgendwie nicht klar. Immer wenn ich in eine Nachricht reingegangen bin und beantwortet habe, habe ich halt nochmal nach links und rechts geswiped. Und irgendwie, das ist es nicht. Und ich denke mir so heute, wow, du hast ein Problem. Was ist das Problem bei Bumble und Tinder, dass man halt nochmal nach rechts und links swipen könnte? Antworte mir doch einfach. Hey, du hast eine tolle Frau verpasst.
Ja, vielleicht, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, ich will auch nicht seine Position einnehmen. Vielleicht hat er aber sehr ähnliche Gedanken zu Online-Dating wie du auch, nämlich, dass du es irritierend findest, dass man in so einem Meer aus möglichen Matches schwimmt die ganze Zeit und eigentlich hat man schon den Posteingang voll, aber hey, da sind ja immer noch
3000.
Andere. Ja, da sind immer noch andere. Ja, die 3000, die sind bei mir gerade.
Upsi.
Nein, die Geschichte kommt auch gleich noch. Ich meine nur, vielleicht war das einfach nicht sein Ding. Vielleicht findet er das nicht natürlich oder unmenschlich, mit jemandem zu schreiben, währenddessen man immer noch swiped oder so.
Okay.
Kann ja auch sein.
Aber
insofern wäre es ja eigentlich schön, mit dir per E-Mail jetzt weiter Kontakt zu haben. Kam denn da noch was?
Wie geht die Geschichte weiter? Mhm. Okay, er hat wirklich einen nicht zu kurzen Text geschrieben, hat sich erklärt und meinte...
Wie lange Zeit war dazwischen? Wie viel Zeit war dazwischen?
Ein Tag. Also der hat am gleichen Tag nochmal kurz geantwortet, okay, und dann kam nochmal ein längerer Text. Und da hat er dann auch gemeint, naja, vielleicht kommt es ja auch noch zu einem Treffen mit uns. Und ja, ich bin am Tag drauf nach Berlin gefahren, habe dann im Zug eine übelst nette, coole, wirklich, ich schreibe maximal unverbindlich, Leute. Ich bin die lockere Kumpeline von nebenan und das meine ich ernst. Und habe da halt eben nochmal ein paar wundervolle Worte gefunden. Dann kam am selben Tag mittags per E-Mail dieses, hey, ich brauche so ein bisschen Zeit. Also kam genau das.
Von ihm.
Von ihm, genau. Er braucht noch ein bisschen Zeit und meldet sich dann. Und dachte ich so, hey, das ist ja irgendwie voll nett.
Hat er sich nicht mehr gemeldet?
Und danach kam einfach 3 Tage später am Samstag nochmal eine kurze E-Mail, so nach dem Motto, hey, hast du dein Kreatin schon gegessen? Und was so nach dem Motto, was geht denn heute? Und da habe ich dann gedacht, ist das jetzt dein Ernst? Willst du mit mir jetzt per E-Mail einfach so, wir tun so, als wäre es WhatsApp, so chatten? Ich habe dem darauf nie wieder geantwortet. Er hat mir auf diese lange E-Mail nie wieder geantwortet. Das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Und dann denke ich mir so, schreib doch einfach, dass du jemanden kennengelernt hast, dass du irgendwie, hey, so.
Aber das ist deine Interpretation. Vielleicht stimmt das ja gar nicht.
Und ich denke mir so, was ist mit dem los? Und pass auf, meine Freundinnen so, Adrienne, du, der hatte keine Körpergröße im Profil. Der ist bestimmt zu klein. Und jetzt weiß der ja auch durch deine E-Mail-Adresse, dass du nicht Susi bist. Du bist ja jetzt Adrienne. Vielleicht hat er Angst bekommen. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wir sind verloren. Fabi, du bist dran. Prost.
Vielleicht, wenn es dir wirklich etwas bedeutet und wenn du das Gefühl hast, das ist eine Geschichte, in die will ich auch irgendwie ein bisschen mehr Power legen und auch investieren, schreib ihm doch genau das. Schreib ihm doch, hey, hat mich voll gefreut, von dir wieder zu hören. Irgendwie bricht unser Kontakt ja nicht ab. Aber wollen wir nicht mal Nägel mit Köpfen machen? Wollen wir uns nicht mal verabreden? Oder wollen wir Handynummern tauschen? Oder go the next step. Weil die ganzen Freundinnen, das ist bestimmt ein wunderschöner Nachmittagsplausch und man hat was zu tun und die Cappuccino-Tassen schmecken 1000-mal besser. Aber ich finde, man kann auch einfach dann nochmal in die Vollen gehen, wenn man das Gefühl hat, dass es das wert ist. Und für mich klingt der so als, ja, why not? Und wenn der nur 1,80 ist, ja auch nicht schlimm.
Vielleicht ist er aber auch 1,65. By the way, ich bin 1,72.
Dann sind das auch noch 7 Zentimeter, ne?
Du, pass auf, das wäre mir ja wirklich völlig egal, aber ich bin jetzt schon wieder so weit weg davon, dass ich mir sage, okay,
ja, das ist halt Online-Dating, ciao. So geht's eben allen. Ja. Ja? Man hat dann halt einfach noch ein paar andere Nachrichten in petto. Mhm. Und selbst du, die eigentlich gar keinen Bock darauf hat, denkt sich, naja, well, das Postfach ist voll, das Interesse ist da. Ich habe mir vor ein paar Monaten Tinder Plus gekauft.
Er kann es halt.
Mhm. Weil ich mir dachte, ey, wie interessant wäre es denn zu sehen, wer mich so right swiped.
Also quasi für alle. Ich sehe das nicht. Ich muss immer swipen. Und Fabian sieht jetzt sofort alle, die ihn geliked haben.
Ja, und alle. Man bekommt dann auch eine Info darüber, wie viele Menschen einen schon right swiped haben. Also wie viele Leute rechts gewischt haben. Und da stand diese Zahl von 3.342 oder so.
Super viel.
Das ist so verrückt. Also ich finde es wirklich unvorstellbar. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir die jetzt einfach mal an. Mhm. Und ich saß wirklich so einen Sonntagnachmittag in meinem Sessel und habe mir diese ganzen Typen angeguckt. Und es war, also nach einer Stunde hatte ich so einen Overload, weil zu sehen, wer das alles so ist und das sind alles so potenzielle Matches, weil ich müsste ja eigentlich auch nur noch einmal right swipen oder auf dieses Plus drücken oder was auch immer und dann wären wir verbunden oder wir hätten gematcht.
Boom.
Das war einfach, das finde ich einfach, das ist total, Also es ist auch unvorstellbar. Man kann mit dieser Information gar nicht umgehen. Das ist ja so, als würde man in so ein Stadion laufen und ein ganzer Rang oder so wären potenzielle
Dates.
Wow. Und da habe ich dann mal wieder gemerkt, also so richtig gesund ist die Geschichte nicht. Weil wie willst du dich auf eine Person fokussieren, wie willst du einen Menschen kennenlernen, wenn du die ganze Zeit im Schädel hast, ey, 3300 so und so viel, sind ja noch in Warteschleife. Mhm. Scroll doch noch mal ein bisschen weiter nach unten. Du bist ja erst bei 2200. Was ist denn mit den anderen? Schau dir die doch mal an. Na? Und ich habe ja schon gedatet, wie du auch, als es Online-Dating noch nicht gab, als es diese ganzen Tinder und Grindr und Bumble und wie sie alle heißen, noch gar nicht gab. Und das hat ja auch irgendwie funktioniert. Man hat einander ja trotzdem gefunden. In meinem Fall ist es ja so, ich musste als Gay-Mann oder als Gay-Teenager natürlich in so einen schwulen Café fahren oder in eine schwulen Bar oder so, damit ich mir auch wirklich sicher sein konnte, dass die Männer, die ich da sehe, auch wirklich potenzielle Dates sind oder man sich überhaupt traut, jemanden anzusprechen oder nicht das Gefühl hat, man bekommt eins auf die Fresse. Also ich musste mir schon immer irgendwie dabei helfen, Leute zu finden. Und in der ersten Phase von Online-Dating, wo es so Gay Romeo gab und dann auch später Grindr, dachte ich schon, wow, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich wirklich sehen, wer in der Nähe ist und muss nicht mehr das Gefühl haben, dass ich der Einzige bin, der hier in der Nähe gay ist und so. Also für mich war das erstmal positiv besetzt und erstmal so ein gutes Gefühl, ich bin nicht allein, ja, es gibt noch andere Gays, du wirst jemanden finden, das ist gut. So. Aber in den vergangenen Jahren hat es halt einfach auch dazu geführt, dass Dating eher so auch auf Sex-Dating hinausläuft, weil in dem Moment, wo du vielleicht irgendwie Bock hast, nicht alleine sein willst, kuscheln willst, Sex haben willst, gehst du einfach auf diese Plattform. Du kannst sehen, bei Grindr zum Beispiel, wer ist 200 Meter entfernt, wer ist 50 Meter entfernt, wer ist vielleicht sogar in deinem Haus.
Wow.
Richtig crazy. Und da ist natürlich die Versuchung groß, zu sagen, jetzt suche ich mir mal einen aus, auf den ich gerade irgendwie Bock habe. Im Endeffekt wie eine Pizza bestellen oder wie was auch immer. Und das ist auch gar nicht verwerflich, weil ich es eigentlich auch gut finde, dass man die Option hat, sich auch mal außerhalb von einer Beziehung zu erfahren und zu entdecken und dass man auch Erfahrung sammeln kann, dass man, wenn man verantwortungsvoll ist und verhütet und wie auch immer, dass man auch sich ausprobieren kann, dass man vielleicht auch so ein bisschen die Scham verliert und gleichzeitig, wenn man es zu häufig ausübt oder zu häufig auf Grindr abhängt, dass man einfach das Gefühl bekommt, ey, Typen daten ist im Endeffekt wie, ich es eben schon meinte, eine Pizza bestellen. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. So. Ich denke aber generell, und das ist jetzt egal, ob das auf einer Hetero-Plattform ist oder nicht, dadurch, dass wir jetzt wirklich diese Auswahl haben und zum ersten Mal in unserer Generation sehen können, wie viele Menschen es noch gibt und wie viele potenzielle Matches und Dates da draußen auf uns warten. Natürlich macht uns das ein bisschen nervöser und macht uns das auch ein bisschen, wie will ich sagen, unverfänglicher oder wie meintest du eben so schön, du möchtest Verbindlichkeit.
Ich liebe diesen Begriff.
Ja.
Das ist ein Fremdwort für
ganz viele. Es macht es aber unverbindlicher.
Ja,
in dem,
komplett.
So, und das ist vielleicht auch das, was dein Typ, mit dem du da geschrieben hast, meinte im Endeffekt, dass er in dem Moment, in dem er mit einer Frau schreibt, die er toll findet und gleichzeitig aber noch andere Sachen macht, wie zum Beispiel gucken, wen gibt es dann noch, irgendwelche Dates swipen etc., dass er dann einfach zwangsläufig unverbindlich ist, weil er ja, obwohl er schon jemanden gefunden hat, die er toll findet, immer noch weiter sucht. Mhm. Also man sucht eigentlich weiter, obwohl man eigentlich schon jemanden toll findet. Und das macht einfach unser Beziehungsleben, unsere Beziehungsleben unverbindlicher, wenn man auf dem Level hängen bleibt. Das glaube ich schon. Und so entstehen auch Situationships, wenn man sich einfach jemanden sucht für
Wort,
jetzt.
Dieser Begriff.
It's a thing.
Ich bin's nicht. Ich bin es nicht. Ich glaube, es liegt einfach, also bei mir an meinem Baujahr, I don't know. Ich war noch nie so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt die Aufmerksamkeit von dem, dem, dem und dem und oh, der findet mich jetzt auch toll. Ich weiß nicht, ob es an Instagram liegt, dass das halt irgendwie mein Job ist und ich tatsächlich, ohne überheblich zu klingen, überdurchschnittlich viele Komplimente dafür bekomme oder bekam für mein Body, für mein Aussehen, wie toll ich bin. Soll ich dir was sagen? Das bedeutet mir nichts. Mir bedeuten all diese Worte nichts, wenn sie nicht von der richtigen Person kommen. Ich brauche das nicht. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann gibt es für mich diese Person. Also es gibt, für, ich bin, was eine Beziehung angeht, eine wahnsinnige Kämpferin.
Aber ich freue die Kommentare schon, oder?
Ja, klar. Also ja. Klar.
Wie Komplimente immer eigentlich schön sind.
Es ist immer so ein kleines Plus, aber es ist nicht so, dass ich mich darüber irgendwie definieren würde oder irgendwie sage, ach, ich bin ja sowieso die Geiste. Du, ich suche wie jeder andere ganz normale Mensch einen Menschen, der ein bisschen... Jetzt kommen wieder immer diese langweiligen Begriffe, der halt ein bisschen verbindlich ist, der investiert, der einfach Familie...
Aber hey, ey, ja. Ohne Scheiß, das ist doch auch voll okay.
Ja.
Ich finde, das darf man auch sagen.
Finde ich. Ich habe einen Podcast gehört auf der Fahrt hier zu dir. Da wurde tatsächlich gesagt, man soll beim Online-Dating nicht ehrlich sein. Wer ehrlich ist,
Bullshit.
Der verliert. Und du, Fabian, ich bin nicht diejenige, die sagt, wow, ich bin nächstes Jahr 40. Meine biologische Uhr tickt seit 9 Jahren. Ich suche jetzt sofort jemanden, der mir ein Kind macht. Nee, ich bin das nicht. Ich bin eigentlich genau die. Ich möchte Sport, Reisen, gutes Essen, tolle soziale Kontakte, auch mal irgendwie eine Reise alleine. Jeder kann individuell bleiben. Aber ich wünsche mir halt so ein bisschen Zweisamkeit. Und das ist nichts Uncooles. Also ich bin nicht eine von denen, ohne diejenigen jetzt irgendwie, rede ich die jetzt irgendwie dadurch schlecht? Weil es gibt ja diese typischen Torschuss-Panik-Dates, die dann einfach nur auf dem Baby aus sind. Das bin ich ja noch nicht mal. Ich habe einen Dackel. Du sollst meinen Vater mögen und meinen Dackel. Und irgendwie so ein bisschen Familie mögen. Ich mag jetzt nicht Familie im Sinne von, wir brauchen 3 Kinder und wir müssen ein Reihenhaus haben und ein dickes Auto. Ich lebe das ja eh ein bisschen anders. So. Und das ist doch eigentlich was Tolles und naja. Aber es nagt an mir. Fabian, dieses Online-Dating, das nagt an mir und meinem Selbstwert, an meinem inneren Kind, wo ich mir denke, Moment, stopp. Nee, das bist du nicht.
Wir bringen Ciao. Natürlich auch in jede Story, die sich ergibt, so ein gewisses Zweifeln mit rein. Weil du natürlich eine sehr große Reichweite hast. Ich habe eine kleinere Reichweite, aber eben trotzdem meine Nische, die ich besetze. Mhm. Und ich sag mal so, die Gay-Bubble ist ja auch kleiner als jetzt Straight Life. Insofern haben wir, glaube ich, beide die Herausforderung, dass wir vielleicht auch anderen unterstellen, okay, die wollen vielleicht jetzt hier Fabi Hart und The Adrienne.
The Adrienne.
The Adrienne, wie ich dich nenne. anstelle von Adrienne und Fabian. Hm. So. Und die Idee, die man von dir hat, wenn man dir folgt, ist ja eigentlich nichts, das etwas mit dir zu tun hat. Das ist ja die Idee der Person, die dich sieht. Der Person, die sich deinen Content anguckt. Aber so authentisch und echt du auch bist, natürlich ist Instagram nicht gleich real life. Und man muss jemanden schon kennenlernen, um jemanden zu kennen. Und dir zu folgen, reicht natürlich nicht, um zu wissen, wie du tickst im Alltag und was du sonst noch so, was dich sonst noch so ausmacht. Und wenn das mit reinspielt, also wenn man so ein leichtes Gefühl hat von, naja, vielleicht ist die Person auch eher in mein Instagram-Profil verliebt oder in meinen Content, das drückt natürlich auch nochmal ganz schön auf so ein Dating-Verhalten oder so. Ich meine, du nennst dich ja auch Susi.
Deshalb bin ich nicht
Ja, aber Adrienne. Es wird immer der Punkt kommen, wo die Leute dann wissen, ah, okay, das ist ja Adrienne.
Ja.
Und vielleicht nicht bei den ersten 2, 3 Kontakten und auch nicht vielleicht beim ersten Date, aber irgendwann wird es zum Thema. Und dann hast du entweder den Verdacht, entweder der finde ich mich jetzt nur gut wegen Social Media, oder der findet mich richtig blöd, weil der denkt, naja, das ist so eine Influencerin oder so. Aber das schwingt natürlich auch immer irgendwie mit, dass man diese Seite auch dann irgendwann mal offenbaren muss. So. Und dann ist bei mir auch einfach noch die Wahrheit, dass dadurch, dass ich sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht habe die letzten 3 Jahre und sehr stark an meinen Beziehungsweisen gearbeitet habe, dass ich jetzt natürlich auch sehr schnell, sagen wir so, dysfunktionale Verhalten enttarne an anderen. So. Ich merke, wenn jemand immer die Wut vorschiebt, anstelle von mal eine Trauer zuzulassen, oder wenn jemand in die Vermeidung rutscht und allem aus dem Weg geht. So, ich kann das dann irgendwie erkennen. Oder wenn es auf ein reines Ego-Problem hinausläuft und jemand, ich will jetzt nicht mit meiner besten Taschenpsychologie um die Ecke kommen, aber wenn jemand so leicht narzisstische Tendenzen hat und alles, was man so macht, immer nur um die andere Person sich dreht. Also wenn solche Fälle auftreten, bin ich halt zwangsläufig raus.
Bist du direkt raus?
Ja, und das macht mich auch einsamer, weil immer weniger Personen in Frage kommen, überhaupt als potenzielle Männer, mit denen ich auch wirklich Zeit verbringen will. Weil in dem Moment, wo ich merke, oh, da ist irgendwas ungesund, da verhält sich mir gegenüber jemand nicht richtig oder sich selbst gegenüber nicht richtig, dann will ich nicht der Therapeut sein, der sagt, Moment mal, wir analysieren die Geschichte, fühlen dann nochmal nach und dann lösen wir das gemeinsam. Das will ich auch nicht sein. Aber es passiert zwangsläufig, weil du jetzt in meinem Falle immer schneller erkennst, wenn solche rote Flaggen auftreten. Und das ist mir in letzter Zeit auch immer wieder passiert, weil natürlich habe ich es auch versucht, Leute zu daten und mich auch auf Leute einzulassen. Was mir früher sehr schwer fiel, auch dann relativ schnell zu sagen, wonach mir ist oder wenn ich etwas empfinde oder verliebt bin, dass ich das auch zum Ausdruck bringe, dass ich nicht auf cool spiele, dass ich nicht vorgebe, jemand zu sein, der ich nicht bin, sondern dass ich ehrlich bin von Sekunde 1 ab. Und wenn ich dann merke, da kommt einfach nichts zurück oder da kommt immer nur so eine Ego-Nummer von wegen, heute passt es mir nicht, und dann mache ich einen neuen Vorschlag, passt mir auch nicht, habe keine Zeit, kann ich nicht. Und man einfach begreift, die Person dreht sich nur um sich selbst. Die will einfach nur dann eine gute Zeit, wenn sie Bock hat auf eine gute Zeit. Aber es geht gar nicht um dich. Es geht auch nicht um euch beide, sondern es geht einfach um, worauf hat diese Person Lust? Ja, dann musst du zwangsläufig irgendwann aufhören, der Person hinterherzulaufen und dich wieder gerade rücken und sagen so, okay, das wird nie zu etwas führen. Und daraus schneller zu finden, das bringt dir ja auch was. Wenn du nicht 3, 4 Monate irgendjemandem versuchst, hinterherzulaufen, sondern wenn du relativ schnell merkst, da ist gar keine Substanz da. Da geht es gar nicht um mehr als Ego-Befriedigung. Also, ich habe das Gefühl, dass ich, seitdem ich mich besser kenne und seitdem die Beziehung zu mir selbst auch gesünder ist, ich einsamer bin, weil ich sehr schnell merke, wenn jemand sich nicht richtig verhält. Und dann ist es aber auch in Ordnung. Auf der anderen Seite habe ich in meinen Freundschaften einen sehr kleiner Kreis an guten Freunden, guten Freundinnen. Da habe ich seit dieser Zeit viel mehr Befriedigung, viel mehr so bedingungslose Liebe erfahren. Und das ist auch total schön. Also so innig waren meine Freundschaften zum Beispiel noch nie. Und ja, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir sehr viele, was du eben auch meintest, dass ich will einfach mal nur in den Arm genommen werden, mit jemandem einen schönen Sonntag verbringen, mit jemandem einfach Zweisamkeit erleben. Ja. Das kann ich zum Beispiel auch total gut mit, oftmals sind das Freundinnen, obwohl ich gay bin, habe ich die intimsten Beziehungen zu Frauen.
Spannend.
Ja.
Ich bin da tatsächlich anders. Ich liebe die Menschen, die mich umgeben. Aber die können mir nicht das geben, was ich suche, weil ich so eine Umarmung von einer Freundin, ich bin da ganz, das muss aber aus meinem Inneren, muss von meinem Kind kommen. Ich kann das nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Freundin anfängt zu weinen, ich kann damit nicht umgehen. Oder wenn jetzt ich weine und man will mich in den Arm nehmen, ich kann damit nicht umgehen. Ich kann nur damit umgehen, wenn es die Person ist, die mich jetzt halt sehr eng begleitet. Ich kann zum Beispiel auch keine körperliche Nähe zulassen von irgendjemandem, der fremd ist. Ich konnte das noch nie. Also ich war auch noch nie jemand, der einen One-Night-Stand hatte oder eben sagt, oh, ich gehe jetzt heute aus oder wir gehen Montag zur Halloween-Party. Und auch wenn da was geht, du, why not? Es kommt für mich nicht in Frage. Es ist einfach so.
Und warum nicht?
Ich empfinde das als total unschön. Ich muss einen Menschen kennen. Also daher, ich lasse mich bewusst auf wirklich nicht viele Menschen so richtig tief ein. Die anderen bekommen halt alle nur, ich weiß nicht wen, aber nicht mich. Ich brauche echt viel Vertrauen.
Mhm. Und das, also vielleicht habe ich durch diese ganzen Grindr-Dates, die ich hatte, die in vielen Fällen One-Night-Stands waren,
ja,
oder One-Day-Stands, weil manchmal war es auch tagsüber. Mhm. Ich habe da total viel über meinen Körper gelernt, auch über zum Beispiel, was mich anmacht beim Sex oder was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt. Also ich glaube wirklich in der Praxis liegt auch sehr viel Übung und liegt auch sehr viel Erfahrung, von der dann wieder potenzielle Partner auch profitieren, weil ich dann genau weiß, wer ich bin, auch sexuell, was mich anmacht, was mich nicht anmacht. Also das habe ich schon als sehr wichtig empfunden, dass ich diese Seite an mir auch auslebe, weil ich nicht denke, dass Sex nur funktioniert mit einem Partner, den man liebt. Und die Nähe zu haben körperlich ist verdammt wichtig. Und manchmal brauche ich das auch. Ich brauche körperliche Nähe, ich brauche Intimität auf körperlichem Level, auf sexuellem Level. Nicht, weil ich horny 2000 bin, sondern...
Doch, nein.
Sondern, weil das menschlich ist.
Ja, es ist menschlich.
Und Körpernähe, Körperwärme und einfach Zeit miteinander zu verbringen, die nicht freundschaftlich gemünzt ist, sondern eben sexuell konnotiert, das erfüllt mich auch auf eine Art und Weise. Und dann ist es mir auch total wurscht, ob das mit einer Person ist, die auch als Partner in Frage käme oder nicht. Da geht es wirklich nur um diesen körperlichen Aspekt. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich das... Klingt jetzt so, als hätte ich das täglich. Aber das meine ich gar nicht. Aber das lasse ich schon an mir zu. Und das ist auch eine Form von... Freiheit, die ich als sehr wichtig empfinde. Nur, wenn ich das nur mache und wenn ich meinen Sex total entkopple von Gefühl, von Partnerschaft, dann wird es natürlich auch schwierig. Ich glaube, viele gerade in der Gay-Szene haben diesen Moment erreicht, wo Sex rein körperlich ist und rein befriedigungsgeleitet.
Ja.
Und eben nicht mit Beziehung, Partnerschaft mehr verbunden sein muss. Mhm. So, also ich, ja, das, so meine ich das aber auch.
Spannend, mehr. Aber trotzdem spannend.
Aber vielleicht wäre das mal, vielleicht wäre das für dich ein ganz gutes,
was möchtest
Übung.
Du mir sagen?
Vielleicht wäre das mal eine ganz gute Übung. Adrian hat einen One-Night-Stand.
Oh mein Gott.
Also bitte verhüten, nichts tun, worauf du keinen Bock hast, aber it can be sexy. To do.
Es darf nicht in Dresden stattfinden.
Why?
Es muss eine Stadt sein, in der mich keiner kennt.
Ey, jetzt
wo
kommen
ich
wir.
Susi sein.
Ja,
darf.
Aber dann. Nee. Dann rutschen wir wieder in den Charme, in die Scham. Weil es gibt nichts Verwerfliches, es gibt nichts Schambehaftetes daran, das zu tun, worauf du Lust hast und wonach dir ist. Und ich glaube.
Das ist der Fabian, der Psychologe.
Ja, wirklich. Ich glaube wirklich, dass es stimulierend sein kann, sowas auch einfach mal auszuprobieren.
Mhm. To-Do-Liste, Punkt Nummer 1, nächste Woche. Hab einen One-Night-Stand.
So, das war's dann auch mit der Folge, weil wir tindern jetzt.
Genau.
Wir bummeln jetzt.
Bumble.
Nein. Ja, spannend. Also, ich glaube, wir sind in vielen Dingen sind wir uns total einig. Nämlich, dass wir uns beide nach einer Person sehnen.
Das darf man sagen, wir sehnen uns danach, ja.
Ich habe Sehnsucht.
Ja.
Die verbindlich ist, die Lust hat auf den Menschen, der man wirklich ist und nicht auf unsere Social-Media-Version. Jemand, der auch nicht das Gefühl hat, dass was nichts Besseres im nächsten Match vielleicht schon liegt. Absolut. Voll. Aber das hat ganz oft etwas auch mit der aktuellen Lebenssituation zu tun und auch mit dem Alter, glaube ich eben auch, dass es Phasen gibt, in denen probierst du dich eher aus, dass es Phasen gibt, in denen du eher sagst, okay, und jetzt wäre es total schön, wenn da jemand wäre. So. Aber das Gemeinsame, das Zusammen so als Team die Dinge anpacken, auch dass da jemand ist, der sagt, ey, kriegen wir hin. Gar kein Ding. Wenn was ist, du weißt, wo ich bin.
Boah, ich hätte mir diesen Satz so sehr gewünscht, Anfang diesen Jahres. Dass da einfach jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, egal wie mies das jetzt gerade aussieht, wir bekommen das hin. Und nicht, wir gehen getrennte Wege. Ich liebe das, wenn Menschen irgendwie für sich einstehen. Ich meine, es gab eine weise Frau, die hat irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Frau war, man soll... gebe ich es richtig wieder? In einer Beziehung sollte man nicht neue Fabian, hilf mir. Jeder hat ja seine eigenen Probleme, aber man soll nicht eine Beziehung führen, wo man dann irgendwie noch die Probleme des Partners auferlegt bekommt. Also ich will nicht die Probleme haben, die ich ohne eine Beziehung nicht hätte. Und damit würde sich das ja irgendwie aber schon wieder beißen, dieses, man steht auch mal füreinander ein, man wächst also zusammen, man bewältigt gemeinsam Krisen.
Ich weiß nicht, welche Person das gesagt hat.
Okay, ich sag's, ich habe Trash-TV geguckt und Claudia Obert hat das gesagt.
Wahrscheinlich.
Oh mein Gott, ich habe mich geoutet.
Und bist out, no party. okay, nee, ich glaube, man ist zwangsläufig auch betroffen von den Päckchen des anderen.
Ja.
Also man hat seine eigenen und man hat die des anderen. So. Natürlich soll man die anderen nicht zusätzlich noch tragen, aber vielleicht hilft man sich gegenseitig, diese Päckchen zu entpacken und da mal reinzugucken. Und dann ist es auch in Ordnung. Nicht, dass man die Probleme des anderen noch mitträgt und der andere das einfach abwirft und sagt, so, halt du mal kurz. Mhm. Ich glaube, das ist das, was du meintest eben, ne? Das finde ich natürlich auch nicht schön und zielführend, aber dass man so gemeinsam Verständnis für den anderen hat, weil in der Geschichte des anderen das und das passiert ist, das ist doch eigentlich, das ist realistisch oder das würde ich schön finden.
Ja.
Und wenn man weiß, okay, ich reagiere in bestimmten Situation so und so. Das kommt aber daher, weil ich früher so und so.
Ja.
Aber dafür muss man das auch wissen. Und wenn dein Partner das nicht checkt und wenn dein Partner nur in die Vermeidung geht und sagt, sorry, da kann ich mit dir jetzt nicht drüber reden, weil das ist mir too much.
Aber oder, es liegt nicht an dir.
Es liegt nicht an dir. So, an was liegt es denn dann? So, dann sag mir bitte, um was es geht. Oder sag mir bitte, an was es liegt.
Ich liebe Ehrlichkeit. Egal, wie böse die sein kann.
Aber es geht in dem Punkt noch nicht mal um Ehrlichkeit, sondern es geht in dem Punkt um Scham und es geht in dem Punkt um nicht wahrhaben wollen, um Verdrängung. Wenn dir etwas so wehtut, dass du gar nicht mehr weißt, wo es ursprünglich herkommt, aber es ist so ein Triggerpunkt, der, wenn man da drauf drückt, dann brennt der ganze Körper oder so. Da geht es nicht mehr um Ehrlichkeit. Da geht es nicht darum, dass die Person dich anlügt, dir was vorschwindelt oder so. Sondern geht es eigentlich darum, dass die Person es nie gelernt hat, das zur Sprache zu bringen. Und das ist oftmals bei Männern so, weil Männer bekommen von klein auf eben auch jetzt mal in klassischen Rollenmustern beigebracht, dass sie die Person sind, die später vielleicht die Familie ernährt oder der stärkere Part ist, zumindest körperlich. Die Person, die Hauptverdiener ist, etc., ne, was ich eben auch schon meinte. Und wenn du mit so einer Verantwortung aufwächst und mit so einem Männlichkeitsbild und große Jungs weinen nicht und reiß dich mal zusammen und all diese typischen männlich besetzten Eigenschaften verhindern ja immer wieder auch, dass du ab einem gewissen Alter deine Gefühle zum Ausdruck bringst, dass du emotional bist, dass du überhaupt sprichst über das, was los ist. Und Männer haben ganz oft die Tendenz, Dinge einfach mit sich selbst auszumachen, runterzuschlucken, ein Bier drauf zu trinken oder zum Sport zu gehen und sich abzureagieren, so. Aber die Fähigkeit zur Kommunikation, zum, sag ich doch mal, loslassen und weinen oder so, wird einem fast schon abtrainiert als Typ. So. Und wenn du mit einem, ich weiß ja, was da passiert ist Anfang des Jahres und das war ein ganz schwerwiegender Lebenseinschnitt für dich mit deiner Mama. Und wenn man mit so einer Trauer nicht umgehen kann, weil man es nie gelernt hat, dann ist es auch logisch, in der Konsequenz darüber nicht sprechen zu können. Und wie will ich jemand anderem helfen mit seiner Trauer, in seiner Trauer, wenn ich selbst für mich noch nicht mal Trauer zulassen kann? Das ist eben oft ein Problem. So. Und Frauen werden ja regelrecht dazu angeleitet, dass sie gefühlig sind und emotional, weil sie sind schließlich diejenigen, die die Sozialkompetenz haben, die Soft Skills gut drauf haben, die Fürsorgearbeit leisten, Pflegearbeit leisten, die das Mütterliche, was auch immer, ne, jetzt mal rein klassisch gedacht, ich sag nicht, dass für mich diese Rollen gelten, aber in unserer Gesellschaft sind diese Rollen immer noch so festgelegt, so. Auch statistisch belegbar, das ist jetzt nicht hier mein Gefühl, sondern die meisten Menschen, die in der Pflege arbeiten, die meisten Menschen, die Pflegearbeit leisten, sind Frauen. Die Menschen, die Hauptverdiener sind, sind die Männer. Noch immer, bis heute. So. Und dann entsprichst du natürlich auch in ganz vielen Dingen gar nicht diesem Bild. So, du bist self-made, du hattest drei Karrieren oder hast drei Karrieren geschultert und bist in allen drei erfolgreich gewesen oder bist darin auch erfolgreich. Du brauchst niemanden, der dir sagt, was du tun musst. Du verdienst dein eigenes Geld, du bist selbstständig, du bist nicht die typische Rollenerwartung. So. Das kommt natürlich auch noch mit dazu, dass du in vielen Situationen auch einem Partner sagst, hey, nee, sorry, brauche ich gar nicht. So, ich zahle heute mal. Oder weißt du, ich meine? Und auf der anderen Seite bist du dann aber trotzdem diejenige, die sagt so, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so schwach oder mir geht's nicht gut oder nimm mich doch mal in den Arm. Und wenn du dann so als klassischer heterosexueller Typ all diese Erwartungen erfüllen sollst, vielleicht ist man dann auch überfordert. Ich glaube, das ist bei vielen Hetero-Jungs, die sind überfordert, weil sie auf der einen Seite wissen, so klassisch will niemand mehr leben.
Ja.
Auf der anderen Seite müssen aber bestimmte klassische Traditionen und bestimmte Werte gelten dann doch als schön und gut. Also da eine Balance zu finden, was ist zu viel, was ist zu wenig, ich glaube, das überfordert einfach ganz, ganz, ganz viele Jungs.
Was ist deiner Meinung nach die Lösung des Problems? Mehr Kommunikation? Warum ist das denn so, wie es jetzt ist? Und das Kuriose ist, dass ich so viele Fälle mehr kenne, Frauen wie Männer, die alle, nicht alle, alle wäre zu viel, aber die irgendwie unglücklich in Beziehungen stecken, die genauso wie ich Online-Dating aber eben schon seit mehreren Jahren probieren und jeder ist irgendwie gefrustet. Niemand schafft es mehr, eine Beziehung länger als ein Jahr aufrechtzuerhalten. Ist auch wieder zu viel. Ihr wisst jetzt, wie ich meine, ich übertreibe das jetzt mal. Aber was ist denn jetzt die Lösung mit uns allen? Ich habe subjektiv das Gefühl, man hat nicht nur selbst ein Problem mit seinem Kind, auch die anderen haben dieses Problem. Keiner arbeitet so richtig dran. Man geht irgendwie nicht aufeinander zu. Werden wir wirklich eine Generation von Situationships? Ist das jetzt das Neue für 2030? Also wie gehen wir ran?
Ich glaube, eine klassische Lösung kann dir hier niemand unterbreiten. Und dafür sind wir auch alle zu individuell. Und es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten von Beziehungsführung. Es gibt ja auch immer noch die ganz klassische Beziehung, die sehr früh in die Ehe mündet, dann kommen die Kids und dann kommt das Reihenhaus und das ist ja auch voll in Ordnung.
Klar.
Also es gibt keinen schlechteren oder besseren Lebensentwurf, aber ich will nur sagen, es gibt ja auch schon noch diese traditionelle Beziehungsführung und die ist ja jetzt nicht weg. Aber was du gerade angesprochen hast, die Situationships, die uns gerade so immer wieder auffallen, sind ja nicht umsonst Thema, weil sie einfach gerade sehr oft stattfinden und gerade so in unserem urbanen, in unserer urbanen Umgebung, die Menschen, die wir so kennen, unsere Freunde und Freundinnen. Klar, ich höre die Geschichten auch immer. Ich bin davon selbst betroffen, du bist davon auch selbst betroffen. Was du eben meintest, liegt die Lösung in der Kommunikation? Finde ich nicht. Nein.
Weil
du kannst Kommunikation nicht einfordern. Die Lösung liegt, glaube ich, in der Erweiterung und Stärkung der Sozialkompetenz. Um kommunizieren zu können, musst du erstmal kommunizieren können lernen.
Stimmt.
So, und wenn du jetzt da sitzt und sagst, hey, wir beide haben folgendes Problem, du kommunizierst nicht, aber hier kommt meine Lösung, ab sofort kommunizierst du einfach. Dann wird sich da nicht viel ändern,
das ist wohl wahr.
Weil dann einer da sitzt und sagt, ja gut, also was soll ich da jetzt sagen? Es hat mich halt genervt und ich weiß auch nicht, was du willst von mir.
So. Ciao, Peter.
Und dann, ja, dann sagt nämlich der Peter, ich habe doch jetzt kommuniziert, Adrian. Also ich kann noch was sagen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt gerade dein Problem liegt. Ich habe da halt einfach keinen Bock drauf. Und dann ist es ja keine Lösung, sondern die Lösung muss ja sein, dass wir getrennt voneinander mehr über uns lernen und an der Beziehung zu uns selbst arbeiten. Und das heißt nicht einmal Instagram Self-Love Pray, sondern das heißt wirklich in der reinsten Konsequenz, mal zu einem Therapeuten gehen, zu einer Therapeutin, zu einem Psychologen, zu einer Psychologin und mal mit den Päckchen und Paketen, die schon seit Ewigkeiten rumliegen.
Ich habe einen Container, wie soll ich den da hinschleppen?
Päckchen für Päckchen. Nicht den ganzen Container auf einmal mitbringen, sondern so, Frau Therapeutin, so Herr Therapeut, heute habe ich Ihnen mal Päckchen XY mitgebracht, packen wir doch mal aus.
Ich finde die Lösung echt sympathisch.
Ja.
Ich habe tatsächlich schon oft drüber nachgedacht.
Du bist doch ein Vorbild für so viele Frauen und Männer, wie du damit umgegangen bist, als du diese Bandscheibenvorfälle hattest. So, weil du bist ja nicht liegen geblieben und bist seitdem diejenige, die sagt, naja, Sport geht nicht mehr, ciao. Sondern du hast doch allen bewiesen und vor allem dir selbst, dass du auch nach zwei Operationen, nach zwei Operationen, zwei Bandscheibenvorfällen, du hast deine linke Seite nicht mehr gespürt, all die schlimmen Dinge, die dir passiert sind. Und trotzdem hast du es geschafft, heute waren wir im Sport, Gestern waren wir beim Sport, vorgestern waren wir beim Sport. Du kannst ordentlich einheben, und damit meine ich nicht Alkohol.
75 Kilo waren es, Deadlift.
So, das machst du und bist ein Vorbild für viele. Aber warum nicht mal zu einer Therapie gehen und sagen, so, ich habe hier einen emotionalen Bandscheibenvorfall.
Habe ich.
Verstehst du?
Ja.
Und ich möchte mal darüber sprechen, weil eben hast du auch wieder vom Kind gesprochen.
Immer.
Und dieses Kind, das ist ja etwas, das wir erwachsen werden lassen wollen. Du willst ja heute nicht als Kind umarmt werden, sondern du willst heute als die Frau umarmt werden, die du jetzt bist. Aber um das zu schaffen, damit ein Partner die Frau umarmt und nicht dein kleines Kind in dir, das ist deine Arbeit und nicht die Arbeit des Partners.
Wow, wow. Es hat gesessen und es ist in gewisser Weise eine Wahrheit, die ich tatsächlich schon mehrere Monate mit mir herumtrage. Also ich beschäftige mich tatsächlich sehr mit mir selbst, mit meinem Kind. Was ist da vorgefallen nach dem Tod meiner Mom? Was war in meiner letzten Beziehung? Gottverdammt, eigentlich unser Thema. Und ich bin schon ganz gut aufgewacht. Mir fehlt halt nur dieser letzte Step. Geh zu einer Therapeutin. Und Fabian, du hast mir die 4 Tage wirklich in die Augen geöffnet. Und ich hoffe.
Und das Herz.
Ja, und das Herz. Und den Magen.
Hilfe. Nein, mein Level war genau das. Meine Therapie zu machen und den kleinen Fabi, den ich immer noch in mir trage, den tragen wir alle in uns. Also nicht den kleinen Fabi, sondern jeder trägt seine
jeder
kleine Selbst.
Jeder braucht einen Fabi.
Dass ich dem dabei helfe, diesem Level an emotionalem Aufnahmevolumen, dass ich dem helfe, dem zu entwachsen. So. Und nicht bei jeder Enttäuschung, die ich erlebe, in dieses Kind zu verfallen und zu sagen, oh, das ist der ungeliebte Fabi, der schon wieder mit einem Verlust klarkommen muss. Weil in dem Moment mache ich auch wieder das, was der kleine Fabi gemacht hat. Tür zu, nicht wahrhaben wollen, meinen Auszug planen, neu anfangen. Wenn das die Reaktion ist im Umgang mit meinem Partner, dann wird daraus nie eine ernsthafte, enge Verbindung werden, weil ich immer auf Distanz gehe und weil ich die Verbindung immer kappe oder Rückversicherung brauche. In jedem kleinen Detail nach irgendeinem Fehler suche.
True.
Das war schön heute Abend,
aber
morgen wird vielleicht das und das passieren. Ich traue der Harmonie nicht. Das ist doch jetzt auch ein bisschen fake. So, und das ist doch schade. Und ich will das nicht mehr sein und trotzdem erkennen, wenn eine Red Flag kommt.
Ja.
Das eine ist einfach, in den kleinen Fabi zu verfallen. Und das andere ist, als Erwachsener im Erwachsenenmodus zu merken, okay, das hat jetzt nichts mit dem kleinen Fabi zu tun, da hat sich einfach nur gerade jemand richtig scheiße verhalten. So. Und in dem Level bin ich gerade, weißt du, auf dem Level bin ich gerade, dass ich merke, okay, ich date wieder, ich bin auch wieder ready, jemanden kennenzulernen, aber ich muss kurz justieren, ich muss kurz checken, wann bin ich im Kindmodus und wann bin ich im gesunden Erwachsenenmodus und erkenne, ach, Moment, nein. So. Ich bin aber kein Psychologe. Ich kann nicht mehr sagen als das, was ich an mir selbst erlebt habe. Ja.
Um diese echt, echt gute Folge, spannende Folge, noch ein bisschen abzurunden.
Ups.
Jetzt abschließende Worte von dir. Du hast dich ja selbst damit befasst. Du bist selbst in der Situation. Deiner Meinung nach, wie könnte man das Online-Dating verbessern? Gibt es da irgendwie Punkte, wo du sagst, Leute, hier 3, 4 Rules, haltet euch dran.
Yes. Ey, guck mal, und wir enden jetzt in einem Full-Circle-Moment, weil wir haben ganz am Anfang gesagt, dass wir uns kennengelernt haben im Offline-Dorf, als wir gemeinsam alles abgegeben haben, unsere Handys ausgeschaltet haben und uns kennengelernt haben, wie vor 20 Jahren. So. Wenn man sich selbst so eine Bildschirmzeit auferlegt, auch für Dating-Apps, man kann es ja eingeben, wie viel Zeit willst du täglich verbringen auf Bumble, Tinder, Grindr etc. wenn man aus Langeweile swiped, wenn man, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat, jemanden x't oder einfach nur glotzt, wer online ist, dann ist es kein bewusstes Suchen, kein bewusstes Daten, dann ist es auch nicht ein Kennenlernen, sondern dann ist es im Endeffekt ein Konsumieren, wie man ein Feed auch auf Instagram oder TikTok konsumiert. Man guckt eigentlich gar nicht richtig, man lenkt sich nur ab. Wenn man wirklich Bock hat, jemanden kennenzulernen, dann nimm dir eine Zeit, keine Ahnung, wenn es eine Stunde am Tag ist oder eine halbe, schau dir wirklich die Leute an, schreib mit denen und interessier dich im Moment aber dann auch dafür, was die Person zu sagen hat. Wenn du nur nach Sex suchst, dann ist es auch in Ordnung, aber dann verhalte dich den Leuten gegenüber korrekt, sei nett, sei freundlich, verhalte dich anderen gegenüber im Endeffekt genauso, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und keiner will von uns geghostet werden, keiner will irgendwie ungefragt Dickpics geschickt bekommen oder Titpics oder was auch immer. Du willst nicht, dass jemand dich 3 Monate lovebombt oder eine Woche lovebombt und danach sich nie wieder meldet oder nur noch Ausreden findet, warum man keinen Bock mehr hat. Also ehrlich zu sein, hey, ich suche körperliche Nähe heute Abend. Hast du Bock? Filmchen und also, wenn man das so klar formuliert.
Das könnte ich sein nächste Woche.
Nächste Woche. Guck deine To-Do-Liste an, da steht nur eine Sache drauf. Also wenn man einfach konkret Zeit mit solchen Dating-Apps verbringt und nicht einfach aus Langeweile swiped.
Ja.
Und einfach so nebenbei, als würde man
Was du meinst.
Hundewelpen auf Instagram angucken. Ehrlich sein und andere einfach so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Und vielleicht auch mal sich dann selbst auf die Finger haut und sagt, nee, ey, das bringt jetzt einfach gar nichts. Es bringt jetzt nichts, wenn ich mir noch ein 4. Profil anlege. Einfach nur, weil ich Angst habe, ich verpasse irgendwas oder so. Und
sei,
Ich kann das Daten nicht neu erfinden. Ja. Aber was ich auch gelernt habe im Offline-Dorf, es ist auch total schön, wieder jemanden so kennenzulernen in einer Bar oder in einem Restaurant oder auf einer Party oder was auch immer.
Ich mag das viel mehr als online.
So.
Wirklich.
Und wenn du sagst, ey, ich liebe das viel mehr oder ich mag das mehr, dann lösch die Dinger. Dann hab eine Reserve-Bumble oder ein Reserve-Tinder.
Nee, Bumble fliegt jetzt auch raus. Ich bin da einfach null interessiert. Ich bin null interessiert an diesen nicht unverbindlichen, doch, es sind unverbindliche Konversationen. Ich habe da keinen Bock mehr, vom Nächsten nach irgendwas zu erfahren. Ich glaube, ich bin nicht so weit. Und was mir echt auch wichtig ist, ist dann wirklich diese Ehrlichkeit. Leute, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf irgendwie einen Chat oder auf irgendjemanden, dann schreibt es doch einfach. Sagt doch einfach, du, sorry, ich bin super busy.
Und jetzt noch ein Tipp für alle, die Adrienne wirklich kennenlernen wollen. Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, hey Adrienne, ich glaube, ich kenne dich von Instagram, aber ich weiß, das ist irgendwie deine Social-Media-Seite und ich finde, du bist so ein sweetes Girl. Ich würde dich total gerne einfach auch mal kennenlernen, ohne den ganzen Instagram-Kram.
Boah, damit hättest du schon fast gewonnen.
Oder?
Ja.
Man muss doch nicht so tun, als würde man dich nicht kennen. Oder man kann es doch ansprechen, das muss jetzt nicht der Elefant im Raum sein.
Boah, da hatte ich auch einen. Oh, der hat so
drumrum gedruckst.
Oh nein.
Einfach, sei einfach du.
Der hat dann echt die Schwelle übertreten. Ich habe dann Tinder gelöscht. Der Typ hat die Schwelle übertreten und hat mich irgendwie persönlich bei Instagram angeschrieben. Oder auf sich, also für mich einfach nur, sorry für den Begriff, Attention Ho. Wollte einfach nur mal sagen, ey, ich bin's, warst du das wirklich? Und ich bin halt drauf eingegangen, weil ich bin ein offener Mensch. Bei all diesen Fails in meinem Leben bin ich trotzdem offen. Ich bin trotzdem neugierig. Und der war cute. Und ich nenne ihn jetzt einmal der Hamsterboy, wollte einfach nur sinnlos hin und her plänkeln, um mich dann am Ende zu ghosten. Und selbst dann hat er sich nochmal gemeldet, um mir zu sagen, ey, du hat irgendwie nicht so gematcht mit unserer Kommunikation und auch wegen Treffen. Und ich denke mir so, Junge, du kontaktierst mich. Und wieder kommt einfach nur nichts außer Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann nochmal gesagt, okay, komm, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden. Entweder war es jetzt ein Ciao, das ist okay.
Off.
Nee, raus. Ciao, oder?
Tschüss.
Und Leute, erspart Menschen solche Dinge.
Ja.
Niemand hat eure Aufmerksamkeit nötig.
Und achte auf deine Intuition.
Ja, das
wenn
stimmt.
Du eine Red Flag
es
spürst,
war eine Red Flag.
Wenn du eine Red Flag spürst, ist sie da.
Und
okay?
Ja, und die wird nicht green.
Und die wird nicht green. Und nicht vergessen, nur weil du an Red Flags gewohnt bist, sind es nicht deine besten Freunde.
True story. Oh, ich danke dir, Fabian. Danke, dass du Gast in meinem Podcast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war's, Leute. Wir hören uns bestimmt bald wieder auf dem Ponyhof zum Thema Dating und Liebe und
das Update.
Update One Night Stand oder One Day Stand. I don't know. Also danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Ciao.